und ich habe eigentlich ganz viele Sichtbarkeitsvorbilder, weil ich im Zuge von meinen ganzen Kontrollen und wo man auch immer dann wieder mit Leuten, die schon sehr schwer krank waren, Berührungspunkte habe. Und ich finde einfach, alle sind so zu bewundern, die aus so einer Situation wieder sie einfach wieder gut rauskommen und dann ein Leben meistern oder ein Leben vielleicht sogar umstellen, so wie ich da habe. Und ich finde, die sind alle zu bewundern.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker.
Ja, unser heutiger Gast hat in ihrer Lebensmitte nach einer Krebsdiagnose ihr Leben von Grund auf neu ausgerichtet. In dieser Episode erzählt sie, was sie aus einer der schwierigsten Phasen über sich selbst und über ein gesundes Leben gelernt hat und worauf sie heute besonders achtet. Liebe Anneliese Summerreder, so schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Katharina. Ich freue mich auch recht, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe es gerade gesagt. Du hast einen Wendepunkt gehabt in deinem Leben und ich möchte diese Episode nicht so wie gewöhnlich über den beruflichen, persönlichen Werdegang starten, sondern wirklich in medias res gehen und fragen, was war damals der ausschlaggebende Grund, dass du dein Leben völlig neu ausgerichtet hast?
Also grundsätzlich war es eben vor 4,5 Jahren, dass ich eben die Diagnose gekriegt habe. Dann war ein Jahr Krankenstand und die ganzen Therapien. Und mein Alternativmediziner hat dann gesagt, ich muss mein Leben komplett ändern, weil dieses Leben, was ich geführt habe, hat mir eben die Diagnose beschert. Ja, dann schluckt man mal geschwind und denkt sich, ja, mein Leben ändern, wie soll das jetzt gehen? Ich habe ja eh ein klasse Leben. Aber dann so Schritt für Schritt wird dann das dann bewusst, dass man vielleicht wirklich eben die Komfortzone nicht verlassen hat und dass man immer das da hat, was man halt schon immer da hat, was bequem ist.
Eigentlich hört sich das jetzt für mich so an, wenn du sagst, wenn dein Therapeut das sagt oder dein Alternativmediziner, du musst dein Leben völlig ändern, also du hast ein total ausschweifendes Leben gehabt. Also in meinem Kopf kommen gerade da so Bilder wie Party und keine Ahnung. Und aber ich denke, und ich kenne dich ja doch, dein Leben war ja doch nicht so ausschweifend, aber was hat er da jetzt explizit gemeint und beziehungsweise vielleicht interessiert es jetzt alle und auch insbesondere mich, wie hast du vielleicht dein Leben vorher gelebt?
Also ich habe ein ganz stinknormales Leben gehabt, ein Familienleben mit inzwischen zwei erwachsenen Kindern, verheiratet, Haus mit Garten, aber ich habe mich halt immer sehr intensiv um die Kinder gekümmert, habe mich auch immer sehr gesorgt um die Kinder, was im Nachhinein ja gar nicht notwendig ist, weil es reicht ja, wenn man sich dann sorgt, wann vielleicht etwas eingetreten ist und nicht schon im Vorhinein, dass man sich immer denkt, es könnte was passieren. Und das war vielleicht wirklich der große Fehler, dass man sich jeden Tag quasi 12 Stunden um irgendwas sorgt, was ja dann eh gar nicht eintritt. Oder in den meisten Fällen nicht, Gott sei Dank.
Und das hast du dann geändert, schlagartig. Und du hast das auch für dich selber als einen Mitgrund definiert, dass du damals dann ja diese Diagnose erhalten hast und dein Leben so ändern musstest.
Genau, also eben so schlagartig ändern ist natürlich schwierig. Das ist dann auch wieder ein längerer Prozess, weil im ersten Moment denkst du, was soll ich denn ändern? Das passt ja eh. Aber wenn man dann natürlich länger drüber nachdenkt oder viele Gespräche führt mit verschiedenen Leuten, kommt man dann drauf, dass man doch sehr wohl das Leben ändern kann. So in großen, also in kleinen Schritten dann groß ändern kann. Aber natürlich ist für mich die Familie nur das Größte und ich mag mich sorgen um meine Familie. Aber drumherum habe ich beschlossen, ich mag nur noch schöne Tage verbringen. Und so führe ich jetzt mein Leben.
Ja, ist wahrscheinlich auch altersbedingt. Deine Kinder sind mittlerweile erwachsen.
Genau.
Du bist ja auch schon Großmutter.
Ja, genau. Ein Enkelkind. Ich bin ja, sehr stolz drauf.
Sehr, sehr schön. Also du bist jetzt, vielleicht, dass wir die HörerInnen ein bisschen mitnehmen, du bist jetzt 50 Jahre alt?
Ja, genau.
Ja, hast deinen 50. Geburtstag ja im März gefeiert. Und ja, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, gehen wir es nochmal der Reihe nach durch. Also du hast diese Diagnose erhalten, hast schon berichtet, du hast dann ein schlimmes Jahr gehabt. Natürlich medizinisch bist du gut versorgt worden, hast aber natürlich diese wirklich sehr anstrengenden Therapien machen müssen.
Ja, genau.
Und dann bist du zu deinem Mediziner gegangen und der hat dann gesagt, also damit du gesund bleibst, dein Leben neu ausrichten.
Genau.
Und in erster Linie, du hast das gerade gesagt, nicht nur um die anderen sorgen, sondern auch vor allem um dich selber.
Mhm,
ja, genau. Und was hast du jetzt konkret verändert?
Also ich habe mich ernährungstechnisch verändert, so wie mir es mein Arzt geraten hat. Also ich sollte sehr viel Kohlgemüse essen oder Pilze, die sind recht antikrebs oder haben recht viel Antikrebsstoffe. Und vor allem zuckerfrei, was zuerst einmal eine große Herausforderung war. Da denkt man sich im ersten Moment, okay, zuckerfrei, wie soll das jetzt gehen? Weil Zucker ist ja im Grunde überall drinnen. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, ist eigentlich ein sehr spannendes Thema. Und es ist gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, man, super, jetzt wird man alles genommen, was mir lustig war, weil mein größtes Hobby war immer schon Kochen und Backen. Ich habe mir gedacht, super, jetzt kann ich nicht einmal nur das tun. Aber wenn man dann sich ein bisschen damit beschäftigt, habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist ja das die große Chance. Man kann ja wirklich auch ganz viel ohne Zucker machen. Aber das ist halt ein größerer Prozess, wo man sich halt ein bisschen einlesen muss und ein bisschen recherchieren und eben Gespräche führen mit Leuten, die sich da schon auskennen. Und das war eigentlich sehr spannend.
Also er hat gesagt, ein zuckerfreies Leben ist ganz wichtig im Punkto Krebsprävention.
Genau.
Ja.
Genau.
Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was er genau gesagt hat, was der Zucker macht und warum sind wir eigentlich alle so zuckerverliebt, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, aber ich gehöre ja total dazu. Also ich habe mich jetzt schon ein bisschen gemäßigt, aber ich war ja früher ganz, ganz extrem. Aber warum lieben wir den Zucker so sehr?
Also warum man den Zucker nicht verwenden sollte bei so einer Diagnose ist, Zucker hebt den Blutzuckerspiegel und Blutzucker, wenn der Blutzucker so Spitzen macht, das regt die Zellen zum Teilen an und wenn eben nur schlechte Zellen da wären, dann sollten sich die nicht teilen. Somit sollte man dann natürlich auch nicht mit Honig süßen, weil das war dann gleich mein erster Gedanke, naja, kein Zucker, dann nehme ich halt Honig oder es gibt Dattelsirup oder was auch immer. Aber es hebt eben auch fast jeder Zuckerersatzstoff den Blutzuckerspiegel, nur das Einzige ist das Erythrit. Das hebt den Blutzuckerspiegel nicht oder kaum. Und da hat er mir eben gesagt, mit dem kann man süßen und mit dem kann man auch ganz viele Sachen machen. Und ich glaube, dass man uns das schon alle auch ein bisschen einreden, dass wir das brauchen. Wenn man am Berg geht, glaubt man, man braucht jetzt einen Traubenzucker, weil jetzt hat man keine Kraft mehr. Aber ich komme trotzdem nur immer auf jeden Berg auf, weil das mein großes Hobby ist. Ich brauche keinen Traubenzucker, ich brauche keinen Snack zwischendurch. Ich glaube, dass das sehr viel in unsere Köpfe ist, dass wir das brauchen.
Ja. Und wahrscheinlich, ja, wie du schon gesagt hast, also über Jahrhunderte lang, glaube ich, ist es irgendwie.
Genau.
Ja, die Nachspeisen gibt es ja schon immer. Und wenn wir da jetzt an Österreich denken, gerade der Wiener Zucker ist ja sehr bekannt, aber also das hat wahrscheinlich auch geschichtliche Tradition. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, das ist die Ernährung, die du völlig umgekrempelt hast.
Ja.
Du hast vorhin schon sehr gerne gebacken und gekocht. Reden wir mal über das Berufliche. Da hat es ja auch eine große Veränderung gegeben.
Genau, ja.
Ja, die was aber eigentlich mit dieser Leidenschaft einhergeht.
Genau, absolut. Ich habe dann in dem Jahr Krankenstand, habe ich schon gewusst, ich kann nicht mehr in meinen alten Beruf, eben im Krankenhaus habe ich gearbeitet als Sekretärin, ich kann da nicht mehr zurück. Jeden Tag wieder mit Krankheiten beschäftigen und das Leid dann erleben von so viel Leid. Bin aber dann nach dem Krankenstand wieder zurückgegangen und habe mir gedacht, ich probiere es und habe aber dann schnell gemerkt, das geht einfach nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich machen konnte. Erst einmal gedacht, in die soziale Schiene und bin aber dann so schnell draufgekommen und mein Mann hat mich da Gott sei Dank sehr unterstützt, dass ich jetzt einfach das mache, was mir Spaß macht und das ist einfach Kochen. Und habe mich dann bei einer Stelle beworben als Küchenhilfe in St. Gilgen in einer kleinen Bar mit Restaurant dabei. Und das war dann einfach wirklich der perfekte Job für mich.
Yeah.
Es war so super. Ich war dort nicht nur Küchenhilfe, das haben sie mir auch beim Bewerbungsgespräch dann gleich gesagt, sondern ich sollte einfach die Chefin, die einfach sehr kreativ ist, einfach unterstützen. Und wir haben dann beide auch angewaschen und nicht nur ich abgewaschen, wir haben beide gekocht. Es war einfach, wir waren einfach ein super Team.
Was hast du da für Gerichte gekocht und wo hast du deine Kreativität da ausleben können? Nimm uns ein bisschen mit.
Also die Kreativität war grundsätzlich von meiner Chefin, weil die wirklich so gute Ideen gehabt hat und ich habe halt das dann auch, ich habe das mit ihr umsetzen können und habe meine Ideen einbringen können. Das war wirklich super. Also dort hat es auch Gemüsegerichte gegeben wie ein Curry und da waren dann zum Beispiel, hat man dazu bestellen können, Garnelen oder wir haben eine selbstgemachte Pappardelle gehabt mit einer Pilzrahmsauce und da ist dann, wenn man wollen, hat immer Carpaccio draufgekommen. Also es war entweder vegetarisch oder auch mit Fleisch, wie heute die Leute das wollen haben. Wir haben kleine Hochzeiten gehabt oder kleine Feiern, wo wir dann einfach Kleinigkeiten gemacht haben. Es war einfach wirklich, wirklich klasse.
Mhm. Ja. Wie lange hast du das dann gemacht?
Ich habe mir vorgenommen, ich mache das, solange es mir Spaß macht oder bis, dass ich Großmutter werde, weil ich ja doch sehr weit weg war.
Okay. Ja, ja.
Genau, jetzt bin ich dann nach 8 Monaten wieder quasi zurückgekommen und die Leid und die Arbeit, das geht mir aber schon sehr ab.
Das kann ich mir vorstellen.
Das muss ich wirklich sagen.
Jetzt bist du ja frisch gebackene Oma.
Genau.
Kann man kaum glauben. Und du hast den Job noch einmal gewechselt jetzt, aber wieder in derselben Sparte.
Genau.
Wo bist du jetzt?
Ich bin jetzt in Gebolskirchen in einem Ayurveda-Hotel und bin da jetzt auch wieder in der Küche als Köchin angestellt. Mhm.
Sprech mal ein bisschen über das Thema Ayurveda. Du kennst dich da mittlerweile sehr, sehr gut aus, nicht nur aufgrund von deiner eigenen Diagnose, sondern eben auch aufgrund deines beruflichen Weges, den du eingeschlagen hast. Was kann man oder was fasziniert dich an Ayurveda?
Also gerade eben in der Küche, wo ich arbeite, sind einfach die Gewürze sehr spannend. Es wird bei uns rein vegetarisch bis fast vegan gekocht, was ich auch sehr spannend finde. Ich habe vorher noch nie einen Kuchen ohne Ei gemacht zum Beispiel, weil das halt bei uns in der österreichischen Küche nicht so üblich ist. Und die halten einfach so strikte Routinen ein, dass keine Zwischenmahlzeiten essen. Ich meine, das ist ja alles gut, wäre alles gut für unseren Körper, aber wir sind halt irgendwie anders aufgewachsen und sind halt immer schon in so einem Fahrwasser drinnen gewesen, dass wir das gar nicht beachtet hätten, sowas.
Und du selber hältst dich aber an das, dass du nur zu gewissen Tageszeiten Mahlzeiten einnimmst oder bist du auch eher ein Zwischendurchesser? Wie sehr fließt die ayurvedische Kost oder das ayurvedische Leben in dein persönliches Leben mit ein?
Das fließt jetzt auf jeden Fall mit ein, aber ich sage jetzt einfach einmal, bei der Gemütlichkeit hört sie sich dann trotzdem wieder ein bisschen auf. Bei mir, wenn meine Tochter mit meinem Enkelsohn kommt am Nachmittag, ja, dann trinken wir einen Kaffee, dann wird auch irgendwas dazu gegessen. Das ist halt irgendwie auch unsere Kultur, die ich nicht ganz ablegen kann.
Du hast uns ja ein tolles Sichtbarkeitssymbol mitgenommen. Ich habe es noch nicht genau gesehen, aber es ist super spannend, weil es ist nämlich verdeckt. Es steht da vor mir ein Teller, was abgedeckt ist und das lüften wir jetzt, das Geheimnis. Was ist dein Sichtbarkeitssymbol?
Mein Sichtbarkeitssymbol ist heute eine Schale mit zuckerfreien Keksen, einem zuckerfreien Kuchen und eine zuckerfreie Marmelade.
Und das schmeckt?
Das schmeckt sehr gut, ja.
Ja.
Also bei der Marmelade muss ich sagen, da ist ja natürlich ein Fruchtzucker drinnen,
ja,
der ja auch den Blutzuckerspiegel hebt. Mhm. Aber das habe ich mir inzwischen erlaubt, dass ich gelegentlich diese Marmelade isse. Mhm. Ich habe einen großen Pfirsichbaum im Garten und das ist alleine der Pfirsichgeschmack ist ja schon so gut, dass man eigentlich gar keinen Zucker braucht. Und ich fülle mir halt das in ganz kleine Gläser ab, weil ohne Zucker ist es vielleicht auch nicht so lange haltbar, dass ich es auch dann wieder schnell verbrauchen kann. Und ich finde das wirklich voll gut.
Zuckerfrei kochen. Also ich stelle mir das jetzt, wenn man jetzt einmal einkaufen geht, doch ein bisschen schwierig vor, dass man da immer die richtigen Lebensmittel kriegt und auch, dass man den ganzen Alltag zuckerfrei bestreiten kann. Also ich habe es eh vorhin erwähnt, wenn ich jetzt einmal von mir aus gehe, ich habe es ein bisschen reduziert jetzt das letzte halbe Jahr, finde ich jetzt schon anstrengend und schwierig. Also ich greife dann auch öfter auf Honig und so zurück, wobei du gerade gesagt hast, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei,
ja.
die super Alternative. Aber wie schaffst du das, dass du wirklich, ja, du sagst dann zuckerfreien Kuchen, wie schaffst du das, dass du erst einmal das so konsequent durchziehst und dann auch, wie reagiert dein Umfeld, wenn du jetzt jemanden zum Kaffee einlässt und dann sagst, da ist der Kuchen, aber leider zuckerfrei oder Gott sei Dank zuckerfrei. Ja. Wie reagieren die?
Ja,
oder kochst du immer doppelt jetzt?
Grundsätzlich koche ich, wenn ich jetzt sauer koche, für meine Familie koche ich gar nicht mehr doppelt, das habe ich am Anfang irgendwie gemacht, aber inzwischen esse ich eigentlich zu jedem Gericht mein Gemüse dazu.
Ja.
Also ich koche für meine Familie egal was, auch Fleisch und Knödel oder keine Ahnung. Und ich koche mir halt einfach mein Gemüse dazu. Sie können es mitessen oder sie essen es halt nicht mit. Dann ist es halt nur ich. Und wenn ich jetzt Besuch kriege mit Kaffee oder so, also es gibt ja zahlreiche Mehlspeisen, die von Haus aus einmal keinen Zucker haben, wie zum Beispiel ein Brandteig. Und Brandteig-Krapferl ist ja wirklich eine sehr gute Mehlspeise. und die fülle ich dann nur mit Schlagobers, der natürlich ohne Zucker ist. Mhm. Und dann kommen Früchte rein und dann stelle ich noch einen Stabzucker auf den Tisch und jeder kann sich das nachzuckern, wann er möchte.
Das ist okay, ist eine gute Idee, ja.
Genau. Mhm. Und ich denke mir dann immer, wer das nicht mag, der kommt halt nicht mehr zu mir, der weiß es nur einmal.
Ich glaube, sie kommen nicht nur wegen einem Gebäck und wegen einem Kuchen. Du hast jetzt gesagt, Zucker. Seit deiner Diagnose keinen Zucker mehr. Gibt es sonst noch irgendwelche Lebensmittel, die dir damals dein Alternativmediziner oder Medizinerin empfohlen hat, was du wirklich meiden sollst, die was krebsfördernd sind, wären oder nicht gut jetzt in diesem Zusammenhang?
Grundsätzlich nicht. Ich sollte natürlich eher wenig Fleisch essen und da halt eher von den großen Tieren weniger Fleisch, also sprich Rind und Schwein und eher die hellen Fleischsorten, dass man die eher isst. Ich glaube, das ist eh bekannt.
Ja.
Genau. Nachdem ich vorher schon nicht so viel Fleisch gegessen habe, fällt mir das jetzt gar nicht so schwer. Mhm. Ich esse gelegentlich eins, weil es mir ab und zu einfach auch schmeckt. Aber ich finde einfach, wenn man ein Gemüse gut zubereitet, schmeckt das auch so gut. Und für mich ist das jetzt eigentlich überhaupt kein Verzicht mehr.
Es ist einfach wahrscheinlich ein bewussteres Essen,
genau.
Stelle ich mir vor. Und hast du das vorher, du hast ja vorher schon gesagt, du hast vor der Diagnose auch super gut und gerne gekocht, aber du warst immer schon eine Genießerin, oder?
Das stimmt, genau. Ja. Genau.
Okay, aber jetzt einfach in eine andere Richtung.
In eine andere Richtung,
in eine
genau.
Andere Richtung.
Genau.
Mhm. Wie schaut es aus mit dem Thema Milch? Ist ja wirklich ein sehr umstrittenes Thema. Mhm. Kochst du nach wie vor mit Milch? Du hast den Schlagobers schon angesprochen.
Genau.
Oder wie schaut es da aus? Oder gehst du da auf die Alternativen, Hafermilch, Sojamilch, was auch immer.
Genau, Schlagobers ist ja grundsätzlich basisch. Jetzt kann man es, glaube ich, mit gutem Gewissen verwenden. Mein Arzt hat gesagt, Milchprodukte sollen die Krebspatienten meiden, die einen hormonabhängigen Tumor gehabt haben. Das habe ich nicht gehabt. Also ich verwende zum Teil Kuhmilchprodukte, aber ich verwende auch Hafermilch, Sojamilch oder Mandelmilch, zum Beispiel für mein Frühstück, was ich voll gern mag. Genau, man kann, finde ich, mit den Alternativen genauso gut kochen. Ich habe mir es nicht vorstellen können, dass man jetzt eine Lasagne mit einer Hafermilch macht, weil die irgendwie von Haus aus schon so süßlich schmeckt. Aber ich finde, die schmeckt genauso gut.
Okay.
Kann man genauso verwenden. Joghurt zum Beispiel esse ich überhaupt keins mehr von Kuhmilch, sondern mag voll gerne das Schafmilchjoghurt. Und das muss man sich vielleicht ein bisschen gewohnen. Und ich denke mir, die Bäume, die man das isst, man isst ja eh nicht so viel von einzelnen Produkten. Mag ich das inzwischen ganz gern, ja.
Und wie schaut jetzt dein Kühlschrank aus und was sagt deine Familie dazu?
Mein Mann ist ein sehr großer Genießer, der lässt sich auch nicht einschränken. Also unser Kühlschrank schaut aus fast wie vorher.
Okay.
Es ist vielleicht ein bisschen mehr Gemüse drinnen. Aber genau, was ich nicht einkaufe, meine Mama mag das aber, das kauft er sich dann selber, ist trotzdem im Kühlschrank. Mein Sohn das Gleiche und ich denke mir, das ist okay so.
Ja.
Sie müssen sich ja nicht einschränken, nur wegen mir. Und wie gesagt, ich habe jetzt so einen klassen Mittelweg gefunden. Ich koche quasi fast genauso wie vorher, weil das einfach meiner Familie schmeckt. Und ich tue entweder mehr Gemüse rein oder ich koche mir ein Gemüse dazu, was jeder mitessen kann oder ich esse alleine dazu.
Jetzt haben wir über die berufliche Veränderung gesprochen, über die Ernährungsumstellung. Du hast aber gesagt, du hast dein Leben völlig neu ausgerichtet. Du hast vorhin gesprochen, du hast dich sehr viel um die Kinder gesorgt, sehr viel gedanklich bei den Kindern gewesen. Wie schafft man das, dass man den Kopf ein bisschen freier bekommt? Und wie du gesagt hast, das finde ich total schön, dass man sich wirklich nur sorgt, wenn es eine Berechtigung gibt, dass man sich sorgt.
Genau.
Weil ich habe einmal gelesen, ich glaube, 97% aller Sorgen macht man sich umsonst.
Ja, genau, ja, das ist wahrscheinlich
die richtige
Zahl.
Aber wie schaffst du das?
Also ich schaffe es, dass ich meinen Kopf freikriege durch den Sport. Also ich gehe ein bisschen laufen und ich bin sehr gerne in der Natur und ich gehe sehr gerne wandern und Bergsteigen. Und ich mache das teilweise, also ich mache das voll gerne mit einer Freundin oder mit Freundinnen und ich mache das aber auch richtig gerne alleine, dass ich auf den Berg gehe und da bringe ich einfach meinen Kopf frei, da kann ich mich mit der Natur verbinden und dann, und das taugt mir inzwischen richtig. Und wenn ich merke, ich mag das jetzt wieder oder ich brauche das jetzt wieder, ich brauche jetzt Auszeit, dann fahre ich ins Salzkammergut und gehe auf den Berg. Oder ich sitze mit zum See vorher oder nachher. Ja, da kann ich einfach runterkommen.
Du, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als du deine Diagnose bekommen hast. Wie sehr schwingt das nur mit ab und an? Die Ängste oder so, dass da wieder mal was kommen könnte? Oder wie blendest du das aus? Wie gehst du mit dem um?
Ich habe mir es nicht vorstellen können, dass ich das einmal ablegen kann, weil in die ersten Monate oder die ersten 2-3 Jahre war es wirklich auch so, dass ich mir dachte, wow, kann man das irgendwann wieder mal aus dem Kopf rausbringen? Mhm. Ich tue es ja gern lesen und mir ist inzwischen aufgefallen, zum Beispiel in fast jedem Buch stirbt irgendwo wer an Krebs. So ganz nebenbei, die Mutter ist vor 30 Jahren Krebs gestorben. Mhm. Man wird ständig erinnert und ich habe das so anstrengend gefunden. Oder auch bei Gesprächen mit Leuten, die man nicht kennt, dann kommt wieder irgendwo was mit Krankheit. Und das hat mich dann immer so angezogen und man wird halt ständig erinnert dran. Mhm. Aber inzwischen ist Gott sei Dank der Abstand größer geworden. Und eben, ich weiß, wie ich mich selber wieder erde und wie ich wieder zu mir finde, ohne schlechte Gedanken. Ich kann das inzwischen ganz gut. Mhm. Und ich habe mir eben vorgenommen, ich mag nur noch schöne Tage verbringen. Und so gut es geht, schaffe ich. Also mache ich das und schaffe ich es auch.
Sehr schön. Du hast gesagt, du gehst dann wandern oder fährst ins Salzkammergut, gehst zum See oder im Wolfgangsee, glaube ich, das ist ja der Lieblingsplatz.
Genau.
Genau. Nur noch schöne Tage haben, ja, das wünschen wir uns natürlich alle. Mhm. Was ich da jetzt so raushöre, das hängt sehr viel mit deinem Mindset zusammen, schätze ich einmal. Mhm. Hast du da Unterstützung oder wie schaffst du das? Ich meine, wir haben es eh gerade gesagt, durch Wandern, durch Bewegung ganz viel, aber wie schaffst du das trotzdem? Ich frage jetzt nur mal noch, dass du dann so bei dir bleibst und die positiven Gedanken überwiegen.
Ich habe natürlich im Krankenhaus dann das Angebot gekriegt, dass ich zum Psychologen gehen könnte und am Anfang habe ich mir gedacht, nein, ich brauche das nicht und ich bin dann auch irgendwie dabei geblieben, weil ich mir gedacht habe, was kann man der jetzt erzählen? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich bin Gott sei Dank von meiner Familie so gut aufgefangen worden, was mir natürlich ganz, ganz viel geholfen hat. Und wie gesagt, ich schaffe das einfach wirklich mit der Natur und wenn ich einen Sport betreibe, wenn ich mich auspowert, da finde ich zu mir und da lösen sie irgendwie so kleine Problemchen wieder in Luft auf für mich.
Klingt nach einer sehr starken Persönlichkeit, nach einer sehr resilienten. Gibt es da irgendwas, was, ja, du hast gesagt, die Natur natürlich, aber was du, wenn du zurückdenkst, was die besonders gefestigt hat? Ich meine, du bist jetzt 50, ich bin 40, wir haben alle unsere Erfahrungen schon gemacht im Leben, was uns stärken natürlich, aber gibt es da irgendwas, wo du da immer gedacht hast, wow, da kannst du total draus Kraft schöpfen? Familie?
Familie und Natur, das kann ich einfach das wirklich sind nur so, Sachen, ja, genau, ja. Genau,
ja,
genau.
Sehr schön, super. Das ist ja ein Sichtbarkeitspodcast.
Ja, genau.
Wir haben gerade gesprochen. Ein Sichtbarkeitssymbol ist natürlich super kreativ und ja, da werde ich ein Foto noch machen, dass das auch unsere HörerInnen sehen können auf Social Media. Jetzt gehen wir zu unseren Sichtbarkeitsfragen. Da gibt es ja 4 oder 5. Das kommt immer darauf an, wie viel das uns da einfallen, aber es sind meistens dieselben. Was war jetzt bisher dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Also mein größter Sichtbarkeitsmoment, das ist noch gar nicht so lang aus. Ich habe vor einigen Wochen eine in Österreich sehr bekannte Sportlerin kennengelernt und wir haben dann ganz lang uns unterhalten und ich habe das recht nett gefunden, das Gespräch. Und im Nachhinein hat es dann, also wie wir dann fertig waren oder so, dann hat sie zu mir gesagt, sie kann sich von dem Gespräch jetzt so viel rausnehmen. Und sie findet es so klasse, dass wir jetzt die Zeit gehabt haben, dass wir da so lange uns unterhalten. Dann haben wir gedacht, wirklich? Also die hat alles erreicht, glaubt man immer. Und hat sicher Coaches gehabt und Leute, die es unterstützt haben, mental und wie auch immer. Und die kann sich vor einem Gespräch mit mir was rausholen. Wahnsinn. Also, und ein paar Wochen später haben wir uns dann nur mal zufällig gesehen und dann hat sie gleich geschrien, Lisi, hallo, wie geht's denn? Und ich dachte, Wahnsinn. Also hätte ich mir nie gedacht, dass ich wem, der quasi alles erreicht hat, glaubt man immer so, in irgendeiner Art und Weise helfen kann.
Ja, schau. Wo war das? War das beim, du bist ja schon am Marathon, glaube ich, auch gelaufen, oder Halbmarathon, gell?
Ich bin beim Wings for Life gelaufen.
Wings for Life bist du gelaufen. Und da war das.
Das war in der Arbeit.
Das war in der Arbeit, alles klar. Hast du ein Sichtbarkeitsvorbild oder hast du das so mitgewonnen?
Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich habe nicht ein Sichtbarkeitsvorbild, sondern ich habe eigentlich ganz viele Sichtbarkeitsvorbilder, weil ich im Zuge von meinen ganzen Kontrollen und wo man auch immer dann wieder mit Leuten, die schon sehr schwer krank waren, Berührungspunkte habe. Und ich finde einfach alle sind so zu bewundern, die aus so einer Situation wieder, sie einfach wieder gut rauskommen und dann ein Leben meistern oder ein Leben vielleicht sogar umstellen, so wie ich da habe. Und ich finde, die sind alle zu bewundern.
Du hast ja vorhin schon gesagt, der Terminkalender ist ziemlich voll. Also du hast gesagt, es wird wirklich, du möchtest das Leben in vollen Zügen genießen. Du hast das umgekrempelt. Wie schaut jetzt so, gibt es einen Alltag überhaupt bei dir? Wie schaut eine Woche bei dir aus, so eine typische, wenn es die gibt?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Meine Woche ist eh sehr strukturiert. Am Montag kümmere ich mich um mein Haus. Das muss man leider auch ab und zu tun. Und koche natürlich für meine Familie. Am Dienstag habe ich jetzt inzwischen schon mein Enkelkind, weil meine Tochter wieder arbeiten geht. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich dann in der Arbeit. Und nach der Arbeit ergibt es sich dann meistens so, dass meine Tochter kommt mit dem Enkelkind, dass wir eben vielleicht einen Kaffee trinken.
Genau.
Und ein bisschen spazieren gehen. Und zum Wochenende sind wir sehr gern im Salzkammergut.
Genau, in St. Gilgen.
Genau.
Am Wolfgangsee, das Quetter. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Sichtbarkeitsfrage, die was ich immer sehr gern stelle, weil die ist immer meistens recht lustig. Aber in welcher Situation wärst du gerne unsichtbar gewesen? Muss kein Hoppala sein, kann auch irgendwas anders sein. Also was da einfällt.
Ja, unsichtbar wäre ich wirklich gerne in dem Jahr gewesen, wo ich einfach die Therapien gehabt habe.
Okay, ja, das verstehe ich.
Es war auch zusätzlich nur Corona. Jetzt ist mir sowieso so wenig zu Leuten gekommen. Und ich bin ja auch trotzdem viel in der Natur gewesen und spazieren gegangen. Und wenn ich dann wen getroffen habe, dann hätte man halt gern einfach ein ganz normales Gespräch geführt und nicht, wie geht's dir denn? Und wieder die ganze Geschichte aufrollen. Aber natürlich, die haben sie ja auch alle gut gemeint. Das darf man ja jetzt nicht so sehen, dass die das irgendwie... Aber ich habe halt das, so empfunden, dass ich mir denke, jetzt komme ich endlich aus dem Haus und dann muss ich wieder meine Geschichte erzählen. Da war ich öfter gern einfach in der Natur unsichtbar gewesen.
Ja. Dass ich nicht empfinde. Vielleicht ein wichtiger Hinweis oder Tipp an unsere HörerInnen, wie sollte man denn umgehen, wenn man im Bekannten- und Freundeskreis jemanden hat, der gerade an einer Krankheit, ich sage jetzt nicht leider, das mag ich nicht, eine Krankheit hat. Wie sollte man da, wenn man den trifft, welche Fragen oder was will man da gerne hören? Also oder was wolltest du in dieser Situation gerne hören? Über was wolltest du gerne sprechen?
Genau, ich glaube, es ist schwierig, weil vielleicht andere Leute das ganz anders haben möchten und vielleicht eh einer Leid klagen, aber ich mag das einfach nicht. Immer das Negative vorkehren und ich wollte halt einfach ein ganz normales Gespräch führen, weil man eh immer mit dem Thema beschäftigt ist, natürlich einen ganzen Tag oder 24 Stunden fast und einfach ganz normal über irgendwas dann einfach reden, was man halt sonst auch reden würde, wenn man sie trifft.
Pascha, die Erfahrung gemacht, also was keinem in solchen Situationen weiterhilft, ist das Thema Mitleid. Das mag ich. Also das ist was, auf das reagiere ich auch persönlich etwas allergisch, das mag man nicht. Also das ist ja, das hilft ja niemandem weiter. Es ist ja ein großer Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und wenn man da empathisch reagieren will, dann spürt man sehr gleich, will derjenige drüber sprechen wahrscheinlich oder nicht? Oder ja, was braucht derjenige gerade? Ja, gibt es persönliche Herausforderungen mit dem Thema Sichtbarkeit für dich? Oder persönliche Erfahrungen, wo du denkst, ja, keine Ahnung, Sichtbarkeit, das in diesem Punkt möchte ich es nicht haben und da tut es mir eigentlich ganz gut.
Ja, schwierige Frage. Nein, ich finde, wir dürfen uns alle ein bisschen sichtbar machen. Wir haben ja alle unsere Stärken, genau. Und unsere Geschichten, und ich denke mal, die dürfen wir schon ein bisschen nach außen tragen.
Punkto Ernährung und Kochen, wenn du das jetzt auf ein paar Punkte herunterbrechen müsstest, oder ich frage dich jetzt ganz einfach, wie sollte man am besten seinen Alltag gestalten, dass man halbwegs gesund sich ernährt?
Ja, ich würde mal sagen, als Erster natürlich gute Produkte kaufen. Also entweder Bio- und oder regional. Ich bin da eben so im Zwiespalt. Ich denke mir, wenn ich jetzt ein Bioprodukt von irgendwo aus der Welt kaufe, ist wahrscheinlich, finde ich jetzt nicht so nachhaltig, als wenn ich einfach beim Bauern nebenbei, obwohl der jetzt kein Biobauer ist, das kaufe oder besorge. Also gute Produkte kaufen und ein bisschen auf sich selber horchen, was tut mir gut. Weil ich finde, man merkt jetzt grundsätzlich eh, was im Körper gut tut, aber man mag es oft nicht lesen. Warum kann ich heute nicht schlafen? Naja, vielleicht, weil ich so gut geausnet habe oder das falsche geausnet habe, aber es schmeckt halt, darum ist es morgen schon wieder. Ich denke mal, man darf auch wirklich, oder man sollte ein bisschen auf sich selber horchen, auf seinen Körper horchen, was einem gut tut. Ich glaube, so kommt man dann ganz gut durchs Leben.
Wie schaut das bei dir jetzt aus?
Das schaffe ich inzwischen ganz gut. Mhm. Zu Hause natürlich ist es einfacher, als wenn man jetzt einmal in Gesellschaft ist oder dass man einmal schön essen geht. Mir ist schon aufgefallen, dass ganz viele Restaurants, die schauen dann nur komisch an, wenn man sagt, man isst keinen Zucker. Mhm. Da sind sie dann sehr überfordert. Ich war schon in sehr gute Restaurants mit einer Bar dabei, wo ich gefragt habe, ob sie irgendwas Zuckerfreies zu trinken haben, außer Soda-Zitronen. Und dann hat sie gesagt, na, da muss ich jetzt fragen gehen. Und dann ist sie wieder gekommen und sagt, müssen wir leider beim Soda-Zitronen bleiben. Mhm. Also da denke ich mir schon oft, da müsste schon ein bisschen...
Da ist noch Luft nach oben.
Ja, absolut.
Ja. Wie schaut es aus? Über das haben wir noch gar nicht gesprochen, über das Thema, weil du hast gerade das Thema Getränke angesprochen, das Thema Alkohol. Mhm. Was sagt da dein Ernährungsberater oder Alternativmediziner?
Genau, Alternativmediziner, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Also grundsätzlich haben wir Alkohol und auch Kaffee noch nicht angesprochen.
Okay.
Und ich spreche es auch nicht an, weil ich mir denke, Kaffee, das ist jetzt nur so mein einziges Laster, das was ich jetzt einfach nicht aufhören mag.
Okay.
Und Alkohol war für mich die ersten Jahre einfach klar, weil die Leber ja eh so viel arbeiten hat müssen bei einer Chemotherapie. Da war für mich klar, dass ich natürlich keinen Alkohol trinke. Und Alkohol ist ja auch Zucker.
Mhm. Also inzwischen. Und Schelltöter, wie man so schön sagt.
Ja, genau, genau. Also inzwischen mag ich schon bei einem Geburtstag oder bei irgendeiner Feierlichkeit mit meiner Familie oder mit Freunden einmal anstoßen. Mhm. Trinke auch ein Glas Wein oder einmal ein Glas Prosecco. Aber ich erlaube mir das selber nicht mehr, dass ich jetzt viel Alkohol trinke. Ich brauche das aber auch nicht mehr.
Viel Alkohol, das klingt, wie wenn du das literweise getrunken hast. Das weiß denke ich mal nicht. Aber
nein, genau,
du hast öfter zwei oder drei Gläschen
getrunken. Genau,
genau. Ja, genau. Okay, alles klar. Ganz zum Schluss noch, dein wichtigstes Learning aus deiner Geschichte, aus deinem Wendepunkt in deinem Leben. Vielleicht geben wir das nur unseren HörerInnen mit auf dem Weg jetzt, wenn wir den Podcast jetzt dann beenden, diese Episode.
Also das hört sich vielleicht leicht an, es ist nicht leicht, mir ist auch nicht leicht gefallen, aber grundsätzlich einfach das Leben genießen und schauen, dass man jeden Tag gut verbringt. Mhm. Man kann das machen auch mit Familie, auch wenn man gewisse Sachen einfach machen muss in unserem Leben. Aber den Rest drumherum kann man einfach schön verbringen. Und manche machen es, glaube ich, wirklich schwer. Und man kann es wirklich leicht machen.
Mhm. Kann es leichter machen.
Ja, kann
sehr
man.
Schön. Ja. Ja, danke, liebe Annelies, dass du heute so über deine persönlichen Erfahrungen gesprochen hast. Und ich glaube, da können wir uns wirklich sehr, sehr, sehr viel mitnehmen. Vielen Dank und noch einen schönen, schönen Tag. Auch da draußen an alle HörerInnen.
Danke, Katharina.